Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum dritten Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Die meisten wissen es, mein Name ist Volker Friedrich, lehre bei den Kommunikationsdesignern Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen, für Sie diese Reihen zu organisieren. Wir haben die letzten beiden Male, relativ theoretische Vorträge gehabt. Heute Abend blicken wir ein bisschen in die Wirtschaft rein. Wir haben zu Gast Herrn Dr. Herbert Schlotter. Was sollten Sie über diesen Mann wissen? Er hat studiert, wie der Titel schon zeigt, und zwar Philosophie und Pädagogik und davor, glaube ich, auch noch, Sozialpädagogik, also zuerst an der Fachhochschule, glaube ich, in Esslingen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Und dann in Stuttgart an der Uni Philosophie und Pädagogik studiert und in Philosophie promoviert. Ne? Herr Schlotter hat verschiedene berufliche Stationen hinter sich. Ursprünglich grob gesagt im sozialen Bereich gearbeitet, war für die Caritas tätig und ist dann irgendwann in die Versicherungsbranche gewechselt und hat bei verschiedenen Unternehmen immer im Personalbereich gearbeitet und dort eine gar steile Karriere hinter sich gebracht. Natürlich nicht in dem Sinne, dass sie hinter ihm liegt, er ist Mitte Mann und arbeitet heute bei der, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht falsch rum sage, Wüstenrot-Württembergische Versicherung, ein großer Konzern, der durch eine Fusion vor einigen Jahren zustande kam und hat dort das Konzernpersonal zu leiten, was auch immer das bedeutet. Er wird es uns vielleicht noch erzählen. Und wir hören von ihm was über soziale Kompetenz. Und ich könnte mir vorstellen, das ist für Sie mit dem Blick auf Ihre Zukunft nicht ganz irrelevant. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Schlotter.
Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke für die Einladung. Das ist nicht zum ersten Mal, glaube ich zum zweiten oder dritten Mal jetzt. Und ich freue mich auch, dass also zumindest nach meiner Erwartung relativ viele Zuhörer da sind. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, kann das Thema soziale Kompetenz, welchen Hund lockt das eigentlich hinterm Ofen vor? Alle Welt spricht von sozialer Kompetenz seit langer Zeit. Alles ist sozial kompetent oder mehr oder minder sozial kompetent. Deswegen freue ich mich, dass Sie da sind und ich werde versuchen, nicht wissenschaftlich fundiert im engen Sinne, aber ein bisschen schon theoretisch fundiert, eine kleine Einleitung zu machen, also woher der Begriff kommt, was man gemeinhin drunter versteht. Der Schwerpunkt meines Vortrags liegt aber natürlich in der Einschätzung, welche Rolle die soziale Kompetenz oder Sozialkompetenz, das verwende ich jetzt immer synonym, in der sogenannten Wirtschaft oder in Unternehmen der freien Wirtschaft, welche Rolle das spielt. Vielleicht noch einführen, was Professor Friedrich sagte, was Konzernpersonal bedeutet. Also mein Arbeitgeber, das Unternehmen, in dem ich tätig bin, die Wüstenrot-Württembergische AG, umfasst grob gesagt zwei Geschäftsfelder. Die Wüstenrot-Bausparkasse, das ist vielleicht ein Begriff. Und die Württembergische Versicherung auf der anderen Seite hat insgesamt rund 10.000 Mitarbeiter, Hauptsitz in Stuttgart, Schwerpunkt des Geschäftsgebietes ist die Bundesrepublik, also national. Wir haben noch eine Niederlassung in Tschechien, die ist jetzt aber in dem Zusammenhang deutlich kleiner und insofern auch nicht so gewichtig. Also das nur ganz kurz zu dem Hintergrund. Konzernpersonal bedeutet, das ist eine Abteilung, die gesamte Personalarbeit dieses Konzerns steuert, entwickelt, steuert, begleitet. Das heißt, insofern bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen schlicht und ergreifend für die Personalarbeit in dem Wüstenrot-Württembergischen Konzern zuständig, auch verantwortlich. Manchmal leicht, manchmal schwer. So, das zum Thema Sozialkompetenz. Die Überschrift, soziale Kompetenz, Erfolgsfaktor oder Worthülse, soll es eigentlich ein bisschen auf den Punkt bringen. Einerseits gibt es die Prämisse, ohne soziale Kompetenz kommt man heute in Beruf nicht weiter. Man kommt vielleicht nicht mal rein in den Beruf, man kommt aber mit Sicherheit nicht weiter im Beruf. Deswegen spielt das eine riesengroße Rolle. Auf der anderen Seite, deswegen habe ich das Gegenteil, den Gegenpol gewählt, muss man einfach fragen, ist es vielleicht doch eine Worthülse? Was steckt denn dahinter? Was steckt tatsächlich essentiell hinter dem Begriff der sozialen Kompetenz, der auch eventuell nachvollziehbar ist und so, dass man verstehen kann, was man damit meint, damit man das auch wahrnehmen und messen kann. Also die Frage, die dahinter steckt, ist, wo nehmen wir soziale Kompetenz wahr? Wo lässt sich soziale Kompetenz wirklich wahrnehmen? Lässt sich soziale Kompetenz möglicherweise sogar messen, experimentell messen? Und was passiert eigentlich, wenn faktisch oder nur theoretisch keine soziale Kompetenz vorhanden ist? Dem will ich ein bisschen nachgehen. Und vielleicht zur Einleitung, welche Rolle die Sozialkompetenz in den Unternehmen oder besser gesagt im Personalmanagement spielt. Seit circa 20, 25 Jahren wird der Begriff stark und eigentlich auch übergreifend verwendet. Und das hat aus meiner Sicht etwas damit zu tun, dass in dieser Zeitspanne, also wie gesagt 20, 25 Jahren, gab es eine Diskussion, auch eine gesellschaftspolitische Diskussion, dass man den technischen Fortschritt ein bisschen in Frage gestellt hat. Das hing auch ein bisschen mit dieser ökologischen Wende zusammen, mit den Thesen des Club of Rome Anfang der 70er Jahre, also Thema Ökologie, Umweltzerstörung wurde immer virulenter. Und in diesem Zusammenhang entdeckte man auch, dass nicht nur die schiere Fachkompetenz, beispielsweise eines Naturwissenschaftlers oder eines Ingenieurs, für die Entwicklung verantwortlich ist, sondern dass, so wie die Fachkompetenz, zum Beispiel auch die soziale Kompetenz eine riesige Rolle spielt. Man hat den Sozialkompetenzbegriff damals auch ein bisschen verkoppelt mit Verantwortungsbegriff. Also beispielsweise die Fragestellung, welche Verantwortung trägt eigentlich ein Ingenieur, der meinetwegen umweltgefährdende Instrumente oder denken Sie an Militärentwicklung oder denken Sie gar an Atomkraft, der also an solchen Entwicklungen mitwirkt, welche Verantwortung hat ein solcher Ingenieur eigentlich dafür, was er entwickelt? Diese Diskussion, nur, ich will da jetzt nicht in die Tiefe gehen, sondern diese Diskussion hat meines Wissens dazu geführt, dass das Thema Sozialkompetenz in den Unternehmen thematisiert wurde. Es gibt eine zweite Entwicklungsrichtung, die wesentlich zur Entwicklung des Begriffs bei oder zur Popularität des Begriffs beigetragen hat, nämlich die Arbeitsformen. Sie erinnern sich sicher aus der Literatur oder praktisch, dass vor allem in der industriellen Produktion früher die Fließband- und die maschinengetriebene Produktion eine Riesenrolle gespielt hat. Das heißt, der Einzelne in der Zusammenarbeit mit anderen war eigentlich nicht so entscheidend wichtig. Das hatte sich verändert. Die Arbeitsformen gingen viel mehr in Richtung Teamarbeit, in Richtung Gruppenarbeit. Volvo als ein Beispiel hat damals, ich glaube, das war Mitte der 70er schon, die sogenannte Teamarbeit eingeführt. Das war noch im damaligen Heimatland von Volvo in Schweden. Das hat eine ganz starke Diskussion hervorgerufen, weil man festgestellt hat, oder zumindest bei Volvo hat man festgestellt, dass die Produktivität, und die ist ja schließlich ein ganz entscheidender Maßstab für die auch Effizienz von Arbeitsprozessen, letzten Endes auch für die Profiterreichungsmöglichkeit, dass diese Gruppenarbeit nicht weniger effizient war und nicht weniger Produktivität als die Fließbandarbeit, die in ganz kleinen arbeitsteiligen Einheiten zergliedert war. Das ist eigentlich so der historische Kontext, aus dem das Thema Sozialkompetenz entstanden ist. In der Personalarbeit und im Personalmanagement der 90er Jahre hat dann allerdings auch der Sozialkompetenzbegriff tendenziell die anderen Kompetenzbegriffe etwas verdrängt. Das heißt, man hat vermutet, und das ist auch heute schwach ausgeprägt, aber immer noch der Fall, man hat vermutet, dass die Sozialkompetenz eigentlich wichtiger ist als die Fachkompetenz. Das heißt, insbesondere in der sogenannten Führungs, in der Führungstheorie, ja, wenn ich Menschen führe, ist das natürlich ein soziales Phänomen. Ich muss mit Personen umgehen, ich muss jemanden motivieren können oder ich muss jemanden überzeugen können. Da hat man dann das Postulat aufgestellt, dass eigentlich, ich will es mal auf etwas zuschärfen, dass jeder, der sozial kompetent ist, eine gute Führungskraft sein kann, egal, salopp ausgedrückt, was er fachlich drauf hat. Das war eine starke Tendenz, die dann auch in die Betriebe und in die Unternehmen auch Pädagogen, Psychologen, Soziologen als berufliche Profession auch hereingebracht hat. Das war ja vorher überhaupt nicht der Fall. Ja, weil die dafür zuständig sein sollten, diese soziale Kompetenz, oder ich nenne es mal ein bisschen das soziale Schmiermittel, zu befördern und so indirekt die Produktivität auch sicherzustellen und zu erhöhen. So, das war so der historische Kontext. Wir werden uns nachher fragen, ob zum Beispiel auch Sozialkompetenz, ob es ein Übermaß geben kann. Ja? Oder ob es, wie das zu sehen ist, also ob es ein Untermaß gibt oder ob es ein Übermaß gibt und woran man es feststellt. Das zum Thema Einleitung. Ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn man sich über so einen Begriff verständigen will, dass man versucht, ein wenig wenigstens in die Wurzeln zu gehen. Ich war selber überrascht in der Vorbereitung zu diesem Vortrag, dass es den Begriff der Nicht-Sozialkompetenz, bitte, Nicht-Sozialkompetenz, sondern den Begriff der Kompetenz, den gibt es schon seit dem 13. Jahrhundert. Hat mich überrascht. Und zwar hat der Kompetenzbegriff damals bedeutet, das Zusammentreffen von etwas. Oder Einkünfte, die jemandem zustehen. Bedeutet also, was auf eine Person, ich sag mal, hinweist. Das war der alte Kompetenzbegriff. Für unseren Zusammenhang mit der Sozialkompetenz ist aber eigentlich erst das Jahr 1959 interessant. Da hat nämlich ein gewisser Herr White hat nämlich den Kompetenzbegriff in die Motivationspsychologie eingeführt. Das gab es bis dato, bis 1959 definitiv nicht. Und der Mr. White hat definiert, dass die Kompetenz, und jetzt muss ich leider kurz was vorlesen, ich wiederhole es aber, dass man es besser nachvollziehen kann. Der Herr White sagte, dass die Kompetenz sind die Ergebnisse in der Entwicklung grundlegender Fähigkeiten, die nicht bloß angeboren oder das Produkt von Reifungsprozessen sind und auch nicht ausreichend durch die klassischen Theorien der Psychoanalyse und der psychologischen Lerntheorien erklärt werden können. Die Ergebnisse der Entwicklung sind sogar, sagt er, vom Individuum selbst besorgt. Das heißt, der Mr. White unterstellt ein Wirksamkeitsmotiv, das auf wirkungsvolle Interaktionen mit der Umwelt drängt. So, was bedeutet das? Es ist weder triebpsychologisch begründet, noch ist es ein Produkt von Reifungsprozessen, sondern der White sagt, diese Kompetenz in der Motivationspsychologie, wir würden heute sagen, diese Sozialkompetenz, die drängt im Prinzip drauf, mit der Umwelt zu interagieren und geht darin auf. Das heißt, es gibt so eine Art ureigener Antrieb, mit anderen Personen zusammen zu sein, zusammen zu sprechen, zu reden, dies und jenes zu tun, zusammen zu sein, in jedweder Art. Und dieses Motiv erfüllt sich genau dadurch, dass man das tut. Das ist in der Psychologie ungewöhnlich. Also, ich versuche es nochmal einfach auszudrücken, die Sozialkompetenz, das scheint ein Motiv zu sein, das bedeutet, dass man mit anderen zusammen sein will, mit anderen agieren will und durch diese Interaktion mit anderen auch diese Kompetenz permanent entwickelt und steigert. Ist das halbwegs nachvollziehbar? Vielleicht hoffen wir es. So, es gibt bis heute aber noch keine Theorie, die diesen Wirksamkeitsmechanismus tatsächlich nachvollziehbar darstellt. Eins ist nur sicher. dass die Sozialkompetenz, und deswegen ist das Thema richtig in dieser Reihe, glaube ich, im Studium Generale, dass die Sozialkompetenz immer Sprache und Aktion in sich vereinigt. Das ist beides. Es ist nicht nur Sprache, es ist auch immer Aktion. Ich meine, die Fachleute können fragen, ob das überhaupt trennbar ist. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, habe ich mich auch mit beschäftigt. Aber ich glaube, ein vom theoretischen Standpunkt her ist es interessant, dass diese Sozialkompetenz, diese Kompetenz, Sprache und Aktion vereint und dass es eigentlich ein grundlegendes Motiv des Menschseins ausmacht. Man kann zwei Aspekte aufgreifen. Also einerseits handelt es sich bei der Sozialkompetenz um ein Können. Können in dem Sinn, wenn Sie an sich selber denken und an Ihre eigenen Erfahrungen, das ist ein Können, dass man weiß, ich kann mich in verschiedenen Umgebungen mit verschiedenen Menschen relativ unbeschwert bewegen. Also wenn ich hierher komme, weiß ich, ich kann, den Herrn Friedrich kenne ich, Sie nicht, aber ich weiß, dass ich mich in sozialen Umgebungen einigermaßen bewegen kann, ohne mich zu verkrampfen und ohne mich unwohl zu fühlen. Es ist aber auch neben dem Können konkret ein Tun, nämlich in dem Sinn, dass ich beispielsweise, und das werden Sie in Ihren Studien oder Lerngruppen immer wieder erleben, dass Sie in Teams zusammenarbeiten und tatsächlich feststellen können, dass wenn sich jeder bemüht, ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen und zu unterstützen, dann erreicht man dann tatsächlich zusammen mehr, als wenn es jeder einzeln für sich macht. Das sind diese beiden Seiten der Sozialkompetenz, also dieses Können grundsätzlich als Fähigkeit und das konkrete Tun. Also wenn Sie eine Frage stellen wollen zwischendrin, stört mich überhaupt nicht. Einfach kurz den Finger halten, dann können wir kurz unterbrechen. So, das war mal das Thema Begriff und Definition. Jetzt gehe ich ein bisschen mehr in die Richtung praktische Erfahrung und stelle mal zunächst mal die Frage, kann man sozial inkompetent handeln? Wodurch der Mensch, wie wir vorher gehört haben, eigentlich anthropologisch darauf ausgerichtet ist, in der Gemeinschaft zu leben und zu agieren. Kann man sozial inkompetent handeln? Bitte? Warum? Wenn, ich habe Sie akustisch nicht verstanden.
Man agiert ja nur für sich.
Okay, ja.
Man agiert zwar trotzdem irgendwie nach außen, aber es scheint ersichtlich, also man nimmt die äußeren Reize in Sprache.
Ja. Das ist eine genau richtige Antwort. Das ist genau so. Man kann nicht sozial agieren. Verstehen Sie? Ich bin immer in einem sozialen Kontext. Insofern kann ich nicht sozial agieren, aber man kann tatsächlich sozial inkompetent agieren. Und zwar wann? Wenn die Interaktion einfach nicht gelingt. Dann agiere ich sozial nicht kompetent. Das heißt, ich kann mich in einer Situation nicht zurechtfinden, die Interaktion oder die Kommunikation misslingt, irgendwo irgendwas stört und man hat das Gefühl, dass man nicht weiterkommt. Denken Sie an ganz banale Hindernisse. Kulturkreis, Herkunft, Sprache. Also ich kann mich nicht mit einem, was nehmen wir denn als Extrembeispiel, mit einem Afrikaner zum Beispiel unterhalten. Ja, die Sprache ist mir komplett fremd. Ich kann mich, viel einfaches Beispiel, ich kann mich nicht mal mit einem Tschechen unterhalten. Also wenn ich beruflich mal in Tschechien bin, diese Sprache ist für mich so fremd, die hat einen anderen Wortstamm, ich verstehe kein einziges Wort.
Aber kann man sich dennoch nicht durch Körpersprache trotzdem irgendwie verständlich machen?
Wenn man über fachliche Themen spricht, ist es schwierig.
Ja,
also man kann
nicht. Ja, aber ich meine, trotzdem kann man ja in irgendeiner Weise sozial agieren. Muss ja nicht. Wenn man es jetzt ganz spezifisch macht, wenn man irgendwie über das Fachliche ist, dann geht es natürlich nicht, aber man hat sozial agieren, oder?
Das kommt jetzt darauf an, da sind Sie, Sie sind schon sehr weit in der Thematik drin und sehr differenziert. Man kann auf einem ganz niedrigen Level kann man agieren. Also wenn ich kann beispielsweise in Tschechien, auch wenn ich nichts verstehe, kann ich über ein Medium, einen Stadtplan beispielsweise, ja, kann zu jemandem hingehen und sagen, ich bin hier, wo bin ich? Sowas geht. Aber in der Abstufung von einer gelingenden Interaktion würde ich sagen, es ist keine gelungene Interaktion, weil sie einfach durch die Sprachbarriere, ich sag mal, behindert ist. Ist nicht gänzlich unmöglich, aber sie ist behindert. Und beruflich agieren kann man mit einer völlig fremden Sprache, kann man definitiv nicht. Man sucht sich dann natürlich die Alternative, dass man zum Beispiel über Englisch spricht, dann geht's. Also man muss einen gemeinsamen Nenner finden. Ja. Sprache ist absolut dominierend bei Menschen. Sie kennen das Beispiel Smalltalk, Sie kommen irgendwo hin, Sie kennen die beteiligten Personen nicht. Da zeigt sich tatsächlich Sozialkompetenz. Ganz stark. Also wie fähig bin ich, das war wieder dieses grundsätzliche Können, wie fähig bin ich, mit Ihnen über das Wetter zu reden. Das sind natürlich relativ banale Themen. Und da zeigt sich tatsächlich die Grenze zur sozialen Inkompetenz. Also wenn ich da nicht in der Lage bin, tatsächlich irgendeine Interaktion zu beginnen, dann ist das ein Zeichen von sozialer Inkompetenz. Und wenn jetzt Sie nicht so schön verteilt werden hier drin im Saal, sondern eine Gruppe sitzt da oben, eine rechts, eine links, eine vorne, eine hinten, würde ich mich fragen, warum ist es so, wie es ist? Also auch an sozialen Konfigurationen kann man durchaus erkennen, ob eine Interaktion zwischen den Gruppen stattfindet und warum sie eventuell nicht stattfindet. Also, die Frage war, kann man sozial inkompetent handeln? Die Antwort heißt ja. Man sieht es daran, wenn Interaktion nicht gelingt oder zum Beispiel, wenn Sprachen gegenseitig nicht verstanden werden oder sonstige Barrieren vorherrschen. Was bedeutet das jetzt? Ich sagte, wenn Sprachbarrieren vorherrschen, wenn Kontaktbarrieren vorherrschen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sozialkompetenz immer relativ ist. Es kommt darauf an, wo ich bin. Und immer relational. Das heißt, Sozialkompetenz findet immer nur im Zusammenhang mit anderen Menschen statt. Ihr Beispiel, der Autist. Geht in die Richtung. Anders gesagt, wenn ich alleine bin, ganz alleine, dann spielt die Sozialkompetenz keine Rolle. Also gehen wir mal davon aus, dass jeder mit sich selber halbwegs klarkommt. Aber auch egal, wie man geartet ist im Umgang mit anderen. Ich weiß. Es gibt auch die Form, dass man mit anderen besser klarkommt als mit sich selber. Ist schon klar. Aber vom Grundansatz her hat man das Sozialkompetenz, die Fragestellung der sozialen Kompetenz stellt sich nicht im Umgang mit sich selber, sondern im Umgang mit anderen. Dieser Aspekt ist mir extrem wichtig und sagt viel über die Diskussion zur Sozialkompetenz aus. Sozialkompetenz zeigt sich immer in bestimmten sozialen Kontexten. Diese sozialen Kontexte sind ihrerseits immer geprägt durch Wertvorstellungen oder Normen, die in einer Gruppe vorherrschen. Die Folge ist, dass ich eigentlich nie sagen kann, der oder die ist sozialkompetent oder ist nicht sozialkompetent. Sondern es kommt nur darauf an und es kommt immer darauf an, in welcher Umgebung spielt sich das Thema ab. Beispiel, ein einfaches Beispiel aus der Gestaltpsychologie kommt es eigentlich. Ich bin knapp über 1,80 groß. Wenn jetzt jemand von Ihnen, der vielleicht 2 Meter groß ist, neben mich steht und jemand würde uns beide sehen, dann würden die sagen, Mensch, der Schlotter ist klein oder der andere ist groß. Wenn jemand sich neben mich steht, der 1,60 groß ist, sagt man, Mensch, der Schlotter ist groß. Verstehen Sie? Es kommt immer auf den Zusammenhang an, indem man so eine Feststellung macht. Und die Sozialkompetenz, die in Gruppen, in der Gesellschaft oder auch in Betrieben diagnostiziert wird oder nicht, hängt einzig und allein davon ab, welche Wertvorstellungen, welche Normen in diesem Sozialkontext vorherrschen. Daraus wird abgeleitet, ob jemand sozialkompetent ist oder nicht. Im japanischen Wirtschaftsraum ist es absolut üblich oder sogar Konvention, dass man bei Verhandlungen, also geschäftsbezogene Verhandlungen, immer zunächst mal versucht, eine persönliche Beziehung herzustellen. Man spricht über das Wetter, über Autos, über Familie, über dies und jenes. Und erst wenn das gewährleistet ist und da eine Basis besteht, dann spricht man über das Geschäft. Das ist in Mitteleuropa anders. Da macht man ein bisschen Smalltalk, 5 Minuten lang, und dann kommt man eigentlich ziemlich, ziemlich stringent und schnell zu dem Anlass der Besprechung. Das ist soziale Kompetenz bei uns. Ja, wenn bei uns jemand versucht, eine Stunde lang über das Wetter oder sonst was zu sprechen, dann kommt er nicht weiter, das passt nicht. Das ist nicht angepasst an die Situation. In Japan ist es genau umgekehrt. Also das sind einfach diese unterschiedlichen Kontexte, die für dieses Thema absolut relevant und entscheidend sind. Man kann eigentlich so als Schlussfolgerung den Satz formulieren, wenn ich das gleiche Verhalten in unterschiedlichen Umgebungen zeige, kann es in einem Fall als sozial kompetent und in einem anderen Fall als sozial inkompetent gelten. Deswegen nochmals die Warnung, das Generalurteil, jemand ist sozial kompetent oder inkompetent, ist für sich genommen per se falsch, wenn man nicht sagt, in welchem Kontext das sich abspielt. So, es wird aber auch, glaube ich, vor dem Hintergrund dieses Kontextes, wird es, glaube ich, auch nachvollziehbar, warum diese Sozialkompetenz im Wirtschaftsleben immer wichtiger wird. Es ist kaum mehr möglich, dass man in einem Wirtschaftsunternehmen irgendeine Tätigkeit ausführt, die völlig frei ist von Anforderungen im Hinblick auf die Sozialkompetenz. Fast nicht mehr möglich. Es mag noch einzelne Inseln geben, aber wenn Sie mal sich vor Augen halten, wie globalisiert die Wirtschaftsbeziehungen mittlerweile sind, wirklich globalisiert, das heißt, man interagiert mit Partnern weltweit oder zumindest kontinental, unterschiedliche Sprachräume, unterschiedliche kulturelle Räume, unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Normen, dann werden Sie schnell merken, wie wichtig ist, dass man in der Lage ist, sich auf diese Unterschiedlichkeiten einzustellen. Und dieses sich einstellen auf unterschiedliche normative Strukturen, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der die Sozialkompetenz ausmacht. Was bedeutet das jetzt für das sogenannte Personalmanagement? Jetzt geht es um die Praxis in den Unternehmen. Die Ziele von Personalmanagement oder Personalarbeit, machen wir es einfacher, die lassen sich eigentlich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Die Personalfunktion hat die Aufgabe, die optimal qualifizierten Mitarbeiter in der richtigen Menge, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu haben. Das heißt, ich muss gucken, welche Anforderungen bestehen, welche Fähigkeiten brauchen wir, um erfolgreich agieren zu können, in welcher Anzahl, wann und wo kriege ich sie her. Das ist die Situation, ganz banal. Deswegen suchen zurzeit viele Unternehmen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wesentlich aktiver als bisher oder in den vergangenen Jahren konkret bestimmte Skills, also bestimmte Fähigkeitsprofile, Mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeitsprofilen, um ihren Bedarf an diesen Fähigkeitsprofilen zu decken. Das bedeutet einfach, dass der Faktor Personal bzw. Arbeitskraft, aber neben den anderen Produktionsfaktoren, wie zum Beispiel Maschinen, optimal und Anführungsstriche, wertschöpfend eingesetzt wird. Das heißt, der mit den Fähigkeiten, die man genau die Fähigkeiten braucht, der bringt am meisten Wertschöpfung und damit am meisten Produktivität und damit am meisten Unternehmenserfolg. Das ist das Grundprinzip. Bei der optimalen Qualifikation für den richtigen Platz spielt, und das kommt wieder zum Punkt, spielt natürlich die Sozialkompetenz eine ganz gehörige Rolle. Also ich brauche eine Fachkompetenz, die habe ich jetzt im bisherigen Verlauf nicht weiter betont, weil ich sie als selbstverständlich voraussetze. Zum Gewicht Sozialkompetenz, Fachkompetenz vielleicht nachher noch ein bisschen mehr. Aber diese Qualifikation, bei dieser Qualifikation innerhalb dieser qualitativen Personalplanung spielt die Sozialkompetenz, wie gesagt, eine entscheidende Rolle. Und die Frage lautet dabei, wenn ich jemanden optimal einsetzen will, wie viel Sozialkompetenz brauche ich an welcher Stelle? Also welche Ausprägung an Sozialkompetenz? Es ist jetzt nicht so, vielleicht das noch als Nebensatz, dass man immer so genau misst, wie viel muss es sein. Das würde ja auch voraussetzen, dass man es genau messen kann, was nicht so einfach ist. Aber man guckt drauf, ich will es mal so sagen, man achtet drauf, dass diese Kompetenzmerkmale in bestimmtem Ausmaß vorhanden sind, sonst führt das tatsächlich nicht zu einer Einstellung, wenn man eine konkrete Stelle zu besetzen hat. Letzten Endes geht es ja um die sogenannte Output-Steuerung, das heißt, was kommt hinten raus, wenn jemand arbeitet, also wie produktiv kann jemand sein? Und deswegen die Frage, wie viel Sozialkompetenz braucht jemand, um optimal arbeiten zu können? Ich habe mal versucht, das in einem ganz einfachen Schaubild darzustellen. Sie sehen auf der Y-Achse das Thema, also Ausprägung der Sozialkompetenz. Und die X-Achse, das sind verschiedene Funktionen, also verschiedene Tätigkeiten. Sie sehen am Anfang die Linie, die quer durchgeht, das ist, nehmen wir mal an, das ist einfach ein bestimmtes Ausmaß an Sozialkompetenz, das ein bestimmter bestimmte Mitarbeiter mitbringen. Und da sieht man jetzt hier, dass bei dieser beim ersten Ausschlag auf der roten Linie, da besteht in dieser Funktion besteht ein Bedarf an einer hohen Ausprägung an Sozialkompetenz. Bei den anderen ist es genau richtig und dann gibt es diese Zacke nach unten. Da hat dann jemand beispielsweise, ein konkreter Bewerber, das ist einfach fiktiv, hat mehr Sozialkompetenz, als man in dieser Funktion braucht. Und so weiter und so fort. Was würde ich Ihnen damit zeigen? Dass das in etwa grob vergröbert das Muster ist, wie man Kompetenzausprägungen in der konkreten Personalarbeit berücksichtigt und versucht zu messen. Also es gibt sogenannte Kompetenz- und Anforderungsprofile. Ja, und im Anforderungsprofil steht dann drin, wie ausgeprägt muss die soziale Kompetenz sein. Jetzt gucken wir mal, welche dieses erste Tal nach unten, eine Funktion, in der man keine sehr ausgeprägte Sozialkompetenz braucht. Welche könnte das sein? Gutes Beispiel, naheliegendes Beispiel. Warum? Weil man voraussetzt, dass der Programmierer oder die Programmierer relativ wenig in Teams zusammenarbeiten, sondern mehr für sich am Rechner und halt ihre Programme schreiben. Genau richtig. Und jetzt nehmen wir mal dieses Bergplateau in der Mitte, hohe Ausprägung. Hochschullehrer oder so. Bitte? Genau. Ein gutes Beispiel. Sie kommen da automatisch darauf. Das ist, genau so ist es. Irgendeine Funktion, wo man tatsächlich eigentlich permanent mit anderen Leuten zu tun hat. Oder Personalbereich. Also wer im Personalbereich arbeitet und hat nicht, ich sag mal, Freude im Umgang mit anderen Menschen, der wird da nicht glücklich, das geht nicht. Da hat man den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Ja? Also insofern ist das hier ein Anforderungsprofil, dieses Bergplateau wäre ein Anforderungsprofil hinsichtlich Sozialkompetenz für meinetwegen Personalmitarbeiter. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das aussieht in der Praxis. Wir haben bei uns im Konzern eine sogenannte Kompetenzlandkarte. Klingt verlockend, ist aber relativ einfach. Und haben ein sogenanntes Kompetenzmodell. Sie sehen in diesem Kompetenzmodell insgesamt 6 Kompetenzfelder. Fachkompetenz, Methodenkompetenz, persönliche Kompetenz, soziale Kompetenz, unternehmerische Kompetenz und die Führungskompetenz. Bei der sozialen Kompetenz, die ist wieder unterteilt in Teamfähigkeit, Überzeugungskraft, Konfliktfähigkeit, Information und Kommunikation. Wenn ich Sie jetzt am Anfang gefragt hätte, was verstehen Sie unter Sozialkompetenz, wären mit Sicherheit die meisten dieser Begriffe gefallen. Also mit anderen umgehen können, im Team zusammenarbeiten können, andere überzeugen können, Konflikte erkennen und zur Konfliktlösung beitragen können, sich andere informieren, mit anderen kommunizieren. Das macht diese soziale Kompetenz aus. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, fiktiv, wir haben in der konkreten Tätigkeit so viel Teamwork, so viel Projektarbeit, das ist bei Ihnen ja genauso, das ist ja bei uns in den Betrieben ähnlich, so viel Projektarbeit, dass diese Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, sich selber auch mal zurückzunehmen, den anderen, die Meinung des anderen auch gelten zu lassen, als was grundsätzlich berechtigt ist, eine berechtigte andere Meinung. Jemanden überzeugen können, vielleicht vom richtigen Weg oder von ihrer Überzeugung, von ihrer Meinung. Wie entscheidend wichtig das ist, um überhaupt konstruktiv und erfolgsversprechend zusammenzuarbeiten. Ja? Nur der Ordnung halber. Die anderen Kompetenzen, die sind nicht weniger wichtig, aber wir sprechen jetzt eben heute über die Sozialkompetenz, deswegen geht alles andere in den Hintergrund. Ich selber bin der Meinung, ohne Fachkompetenz braucht man gar nichts machen, weil die Fachkompetenz ein ganz wesentliches Vehikel ist, um auch die Sozialkompetenz realisieren zu können. Ich muss ja wissen, worüber ich rede, außer das Wetter. Ja, kann man auch, aber nicht auf Dauer. Die persönliche Kompetenz, die Abgrenzung der Sozialkompetenz zur persönlichen Kompetenz ist auch in der Literatur nicht immer scharf. Wenn Sie mal googeln nach Sozialkompetenz, dann werden Sie entdecken, da gibt es auch Schnittmengen zur sogenannten persönlichen Kompetenz und manchmal weiß man eigentlich gar nicht, was gehört jetzt dazu. Das ist aber letzten Endes auch egal. Also man hat eine analytische Trennung vorgenommen. Ich glaube, man kann es vielleicht zusammenfassend so formulieren, die persönliche Kompetenz ist eigentlich immer eine Fähigkeit. So eine grundsätzliche Fähigkeit. Sie sehen es hier auch an den Definitionen. Flexibilität, ja, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft. Das ist eine eher eine Fähigkeit und die soziale Kompetenz ist auch dieses Können und Tun. So kann man es in etwa unterscheiden. Also, das sind diese 6 Kompetenzfelder, mit denen arbeiten wir. Und jetzt wird genau das gemacht, was ich vorhin andeuten wollte. Dass jetzt für jede Funktionsgruppe, nicht für jede einzelne Stelle, das wäre zu viel, schafft man nicht, aber für Funktionstypen so Anforderungsprofile definiert werden. Das heißt, man muss sich entscheiden und beschreiben, welche Ausprägungen von jeder Kompetenz brauche ich für die optimale Gestaltung dieser Tätigkeit. Also ich erspare Ihnen das jetzt, das ist jetzt alles definiert, also die einzelnen Kompetenzen im Bereich der Sozialkompetenz, das gilt aber auch für die anderen, sind alle noch ein bisschen operationalisiert. Teamfähigkeit, klar, Kollegen unterstützen und so weiter, andere in das Team zu integrieren, Überzeugungskraft, andere durch sachliche Argumente überzeugen und für den eigenen Standpunkt gewinnen. Verschiedene Argumentationsstrategien zu nutzen und so weiter. Vielleicht noch wichtig, Glaubwürdigkeit in der Sache durch authentisches Auftreten. Also es ist nicht so in der betrieblichen Praxis, dass wir es schätzen, wenn jemand, wenn Schaumschläger auftritt und irgendwelche rhetorische Schau abzieht, letzten Endes aber nicht überzeugt. Das wird nicht geschätzt, das bringt uns nicht weiter. Konfliktfähigkeit, glaube ich, wissen Sie, was das bedeutet. Information, Kommunikation. So, und jetzt, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber ich will Ihnen einfach an einem Beispiel zeigen. Jetzt geht man hin und sagt, wie kann man diese Kompetenz, also einen Kompetenzaspekt, in dem Fall Teamfähigkeit, wie kann man die trainieren? Also vorne haben wir gesagt, was man darunter versteht. Und jetzt geht es darum, wie kann man das trainieren? Da gibt es grundsätzlich die Unterscheidungen on the job, near the job und off the job. Das heißt, also in der Tätigkeit selber, nebendran sozusagen, neben dem Job und ganz außerhalb. On the job beispielsweise, indem man Übernahme entsprechender Aufgaben mit Coaching durch die Führungskraft, also zum Beispiel kennenlernen und verstehen der Teammitglieder fördern und so weiter. Teamziele finden, präsent halten, gemeinsam erreichen. Das ehrliche Ja zu jedem Teamkollegen spürbar machen. Das klingt ein bisschen klerikal fast, aber das heißt, dass man durchaus probieren kann und trainieren kann, dieses grundsätzliche Zutrauen zu den Kollegen auch deutlich zu machen, weil wenn sie auf der Beziehungsebene glatt sind und wenn die Ebene funktioniert, dann funktioniert auch die Sachebene. Also das Zusammenarbeiten, das fachliche Zusammenarbeiten. Und wenn das die sogenannte Beziehungsebene nicht funktioniert, hat man eigentlich in der Regel immer eine Störung der Zusammenarbeit und viele fachliche Auseinandersetzungen, viele fachliche Störungen beruhen letzten Endes auf Störungen in der Zusammenarbeitsebene, nämlich auf der Beziehungsebene. So, near the job, das ist immer geprägt durch Selbststudium, Fachliteratur und so weiter. Und diese Kategorien off the job, das sind eigentlich immer Seminare, die dann tatsächlich auch außerhalb des Arbeitsplatzes gemacht werden. So, und so definiert man alle durch und damit arbeitet man in der Praxis. Das heißt, und das wollte ich Ihnen einfach verdeutlichen, dass wir in der Praxis oder in der betrieblichen, in der Personalarbeit bei weitem nicht davon reden können, dass es sich bei der Sozialkompetenz um einen Etikettenschwindel oder um eine Worthülse handelt, sondern man versucht, dieses Kompetenzfeld so weit als möglich zu operationalisieren, sodass man verstehen kann, was wird darunter verstanden. Und wenn man weiß, was man darunter versteht, kann man es im Prinzip auch trainieren. Der Erfolg des Trainings, der ist natürlich bei jedem Individuum auch limitiert. Also man macht aus einem eher introvertierten Menschen, dem es nicht leicht fällt, mit anderen Gruppen oder Konfigurationen zu kommunizieren. Man macht aus solchen Menschen keine Betriebsnudeln, ja, die in jedem Laden die Stimmung nach oben bringen. Das ist nicht der Fall. Sondern es geht darum, so weit kommunizieren zu lernen, gelingend kommunizieren zu lernen, dass die Sache nicht behindert wird. Und je nach Position natürlich, ja, je nach Ausprägung. Jetzt muss ich da kurz weiterblättern, das hatten wir so. Ich versuche jetzt schon mal ein Fazit zu formulieren. Und insofern eine zugegebenermaßen grobe, aber als Orientierung eine Antwort auf die ursprünglich genannte Frage in der Überschrift zu geben. Also, soziale Kompetenz spielt in der globalisierten Wirtschaft eine ganz wichtige Rolle. Und zwar für Effektivität, Effizienz und dementsprechend Wertschöpfung. Ich will es mal so formulieren, ohne soziale Kompetenz geht eigentlich in den mittlerweile in den bestehenden Arbeitsformen und arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen nichts mehr. Das geht, das, man kann nicht mehr darauf verzichten. Zweiter Merksatz, man kann nicht nicht sozial agieren, aber man kann sozial inkompetent agieren. Also man agiert immer sozial, egal wie man sich verhält, weil man immer in einem sozialen Kontext ist. Und das eigene Verhalten, auch wenn es nicht gelingt oder wenn es inkompetent ist, hat immer auch Rückspiegelungen und Auswirkungen auf die anderen. Ja, so sind wir gestrickt. Wir lassen uns vom Verhalten der anderen einfach beeinflussen. Also man kann nicht nicht sozial, man kann nicht nicht sozial agieren, aber man kann sozial inkompetent agieren. Sozial inkompetentes Verhalten zeigt sich immer in konkreten sozialen Kontexten und hängt von der normativen Struktur des jeweiligen Kontextes unmittelbar ab. Gilt natürlich vice versa auch für sozial kompetentes Verhalten. Also nochmal, es kommt ganz entscheidend darauf an, wo man sich befindet, mit wem man interagiert und wie die Konventionen und Wertestrukturen in diesem Umfeld sind, um sozial kompetent oder eben inkompetent agieren zu können. Sprache spielt eine ganz entscheidende Rolle. Es kann schon ein Hindernis sein, als Schwabe in Berlin nicht, da sind die ja fast in der Mehrheit, aber als Schwabe im norddeutschen Raum können Sie keinen schwäbischen Dialekt sprechen. Das ist ein Hindernis. Umgekehrt auch genauso. Also ein Ostfriese kann im süddeutschen Raum nicht mit seinem plattdeutschen Dialekt auftreten. Das verhindert gelingende Kommunikation. Soziale Kompetenz wirkt immer positiv, weil sie nur dann als solche erkannt und wahrgenommen wird, wenn sie da ist und zumindest durch das Fehlen von Störungen, interaktiven Störungen als vorhanden wahrgenommen wird. Kompliziert ausgedrückt, ein einfacher Sachverhalt. Immer dann, wenn Kommunikation funktioniert und man, ich sag mal, wenn man sich wohlfühlt mit anderen und man meint, einander zu verstehen, kann man eigentlich immer daraus schließen, dass da genügend soziale Kompetenz vorherrscht, sodass die Interaktion einfach gelingt. Wenn das nicht der Fall ist, trifft das Gegenteil zu. So, und jetzt wage ich mal eine These, die ist, ich habe dauernd überlegt, woran kann man es generell festmachen, dass soziale Kompetenz im Spiel ist? Man merkt es eher, wenn sie fehlt im normalen Umgang, im normalen Alltag, aber woran kann man es vielleicht festmachen? Und meine These lautet, positiv kann Sozialkompetenz immer dann festgestellt und gemessen werden, wenn Sympathie erzeugt wird. Wobei Sympathie jetzt nicht bedeuten soll, dass wenn sie einmal da ist, ist sie immer da und wenn sie nicht da ist, ist sie nie da. Aber ich versuche mal den Rückschluss. Immer dann, wenn jemand in der Lage ist, sympathische Gefühle, sympathische Reaktionen auszulösen bei den anderen, dann ist soziale Kompetenz im Spiel. Können Sie mal drüber nachdenken. Ich habe das ist jetzt mal eine These. Eine These ist ja so lang gut, solange sie nicht widerlegt wird. Ne? Also alle Schwäne sind weiß, gilt so lange, bis man den ersten Schwarzen findet. Also immer, ich belasse Sie jetzt nicht mit Fragen, die ich selber nicht beantwortet habe, aber man kann das weiterdenken und fragen, muss man dann durch soziale Kompetenz immer Sympathie erzeugen? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich kann nur sagen, wenn sie im Spiel ist und wenn man es feststellt, dann ist sie da. So. Manchmal wird von einer negativen Wirkung gesprochen, also von Sozialkompetenz, aber nur im Zusammenhang mit anderen Kompetenzen. Das gibt es, also die ursprüngliche Frage, kann man auch zu viel Sozialkompetenz haben? Gibt es da ein zu viel davon? Aus meiner Sicht grundsätzlich nicht, weil sie immer eigentlich, wenn sie vorhanden ist, positiv wirkt, aber Manchmal wird sie als zu viel empfunden im Vergleich zu anderen Kompetenzen. Da kann es vorkommen, ich habe hier das Beispiel gebracht, wenn Sozialkompetenz wahrgenommen wird, aber beispielsweise keine Fachkompetenz, also wirklich ein toller Typ, aber von nichts eine Ahnung, ja, dann sagt man umgangssprachlich im Prinzip zu viel Sozialkompetenz. Das stimmt aber nicht in Wirklichkeit, sondern eigentlich hat er zu wenig Fachkompetenz. Und last not least, von der persönlichen Kompetenz abgegrenzt werden kann die Sozialkompetenz dadurch, dass es sich eben dort eher um Grundeinstellungen oder grundsätzliche Fähigkeiten und Haltungen handelt, weniger um das Können oder das konkrete Tun. Das hatten wir ja bei der Definition innerhalb der Kompetenzlandkarte festgestellt. So, jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte, die Verwirrung zu dem Thema nicht zu vergrößern, sondern vielleicht eher ein bisschen zu verkleinern. Meine Kernthese nochmals, Sozialkompetenz spielt eine riesige Rolle. Das Ausmaß wird ganz entscheidend durch den Kontext bestimmt, in dem man tätig ist, in dem man sich befindet. Und sie ist immer dann vorhanden, wenn Sympathie im Spiel ist. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Herbert Schlotter, dass wir einen Einblick nehmen durften. Ich will natürlich über die konkreten Profilverläufe mancher Persönlichkeiten sehr neugierig. Schauen wir mal, dass wir uns sozial kompetent verhalten.
Ja, man macht das ja so, ne? Man hat dann die Stellenprofile, also das trägt man so auf dem Diagramm ab und kann dann beispielsweise tatsächlich die Personenprofile dagegen stellen. Und wenn die synchron verlaufen, also die Ausprägungen im Prinzip synchron laufen, dann ist es eine optimale Besetzung. Und wenn sie permanent über Kreuz laufen, dann passt die Kompetenz nicht zur Anforderung oder umgekehrt. Was nicht heißen muss, dass das nicht genügend qualifizierte Mitarbeiter sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sondern dann ist jemand einfach an der falschen Stelle. Ja, oder die Stelle ist falsch bei der Person.
Als Sozialwissenschaftler würde mich jetzt natürlich interessieren, wie ihr misst.
Wir messen, ja.
Das ist wahrscheinlich auch noch eine Übung für sich. Und welche Kompetenz der Messende braucht, womöglich auch eine interessante Frage. Aber gut, schauen wir mal, dass wir die Runde öffnen und nicht nur wir zwei diskutieren, sondern Fragen aus dem Publikum einfangen und so weiter. Sie sehen, Sie müssen sich jetzt sozial kompetent und sympathisch verhalten, mal daran gehen, ein bisschen mitzumischen. Haben Sie Fragen an den Herrn Schlotter? Wollen Sie sich bewerben? Möchten Sie was wissen? Ja, bitte, Herr Behrens.
Ich stelle mir gerade dieses Szenario, das Sie angesprochen haben, dass Sie Sympathie dazu empfinden, und ich stelle mir gerade die Frage, dass jeder schon mal Freunde kennengelernt hat, die nicht leiden konnte. Und wie Sie sozusagen als Überwacher des Sozialkompetenzen im Unternehmen ihre Vorgenommen halt gegenüber vielleicht irgendwelchen Personen mit schwarzen oder grünen Haaren und was auch immer, dann, wie sie das verhindern, dass sie vielleicht auch mit den Jungen vielleicht leiden können und das
Ergänzung zur Sympathie, wie gehen wir mit Antipathien um, die womöglich schnell entstehen? Ist das Ihre Frage?
Gute Frage. Ich habe, vielleicht muss ich es noch ein bisschen präzisieren. Ich würde nicht die Behauptung aufstellen, dass keine Sozialkompetenz vorhanden ist, wenn keine Sympathie im Spiel ist. Verstehen Sie? Ich habe jetzt mal die umgekehrte Hypothese gewählt, immer dann, wenn Sympathie im Spiel ist, ist auch Sozialkompetenz im Spiel. Ja, den ersten Satz, den müssen wir noch nachprüfen und nachdenken, ob der stimmt oder wie das geht. Aber Ihre Frage ist natürlich absolut zutreffend. Wie verhindert man Beurteilungsfehler? Das ist eigentlich das Problem. Also Bewerbungsgespräche oder Bewerbungsverfahren hat, dann hat man einen konkreten Menschen gegenüber und da spielen natürlich auch meine, wenn ich es mache, meine persönlichen Sympathien oder Antipathien oder Prägungen oder Vorurteile spielen da natürlich eine ganz große Rolle. Ich glaube, das kann man überhaupt nie ausschalten. Und der Glaube, das ausschalten zu können, ist schon wieder ein Fehler. Ja, das ist schon wieder ein Beurteilungsfehler. Was man machen kann, ist, dass man sich in seinen Urteilen so weit als möglich zurücknimmt und versucht, so wie so von dem archimedischen Punkt aus ein bisschen zu beobachten. Und auch da gibt es natürlich auch Fragetechniken, die einem da helfen, ne? So indikative Fragen. Und die sicherste Methode ist einfach die intersubjektive Wahrheit. Das ist auch eine Messform natürlich. Im sozialen Bereich kann man nicht immer experimentell messen, sondern ist eine intersubjektive Wahrheit ist dann die richtige. Das heißt, die 6 oder 8 oder 4 Augen-Theorie. Also wenn 4 verschiedene Menschen einen Bewerber interviewt haben, einen Eindruck gewonnen haben und die fügen ein Bild zusammen, das ist dann relativ zuverlässig. Und selbst wenn eine Schlussfolgerung negativ ist für einen Bewerber, ist nochmal ganz entscheidend, ja, heißt es nicht, dass dieser Bewerber nicht kompetent ist. Das heißt auch nicht, dass der nicht sozial kompetent ist. Das heißt lediglich, dass dieser Bewerber nicht zu dem normativen Maßstab, der in diesem Unternehmen vorherrscht, passt. Das ist der springende Punkt. Und wir sagen auch bewusst häufig, der oder die, der passt nicht, also wenn es um Sozialkompetenz geht, ne? Der passt nicht zu uns. Der tickt anders und dann hat das keinen Sinn. Also ich würde so weit gehen und sagen, also wenn jemand persönlich, menschlich, sauber und ohne, voraussichtlich ohne jede Friktion in unsere Kultur passt und in der Fachkompetenz vielleicht noch nicht so ausgeprägt ist wie ein anderer, bei dem es aber die andere Kompetenz nicht ausgeprägt ist, dann entscheiden wir uns für den, der zu uns passt. Was immer die Gefahr hat, dass man auch im eigenen Senf irgendwann mal, wie sagt man, in der eigenen Suppe, ja, ertrinkt, aber das ist ein anderes Problem.
Herr Güter.
Ist dieser Ethos, der passt zu uns jetzt speziell, ist das irgendwo schriftlich festgehalten? Gibt es ein Manuskript oder ist das von Mitarbeiter zu Mitarbeiter praktisch weitergegeben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ist es geregelt, was zu einem passt?
Ja?
Maßnahmenkatalog, Leitlinie.
Leitlinien gibt es ja. Also es gibt kein Manuskript in dem Sinn, dass man so eine Art Handlungsanweisung oder Gebrauchsanweisung hätte, sondern es gibt Leitlinien, es gibt Führungsleitlinien, Führungsgrundsätze, also zielgerichtet und offen kommunizieren, Konflikte erkennen, ansprechen und zur Lösung beitragen, fordern, fördern, integer sein, also das sind jetzt so als Beispiel. Aber machen Sie sich nicht die falsche Illusion, dass irgendwas, was auf dem Papier spielt, irgendeine Rolle spielt. Also irgendwas, was auf dem Papier steht, irgendeine Rolle spielt, wenn es nicht durch die konkreten Personen getragen wird. Das ist ja das Problem bei diesen ganzen Leitlinien. Ich weiß nicht, ob sich die Hochschule Konstanz auch eine Leitlinie gegeben hat. Macht man, ist auch, will ich nicht, ich verteidige das schon, das macht Sinn. Aber eigentlich ist die Leitlinie ein Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses unter Beteiligung von möglichst vielen Beteiligten und nicht der Anfang. Die Chance, irgendeinen Grundsatz aufs Papier zu schreiben und dann zu meinen, dass er umgesetzt wird, ist ein kompletter Irrtum. Insofern spielt sich in der Regel tatsächlich auf der zwischenmenschlichen Ebene ab, und zwar chiffriert. Ja, das ist alles chiffriert, wie man zusammenpasst, und nicht, das steht nicht auf dem Papier.
Ich habe Ihre Armbewegung dechiffriert. Was möchten Sie fragen?
Ich möchte fragen, wer oder was ist meiner Nach dafür verantwortlich ist, soziale Kompetenz zu vermitteln? Also Elternhaus, Schule oder läuft vielleicht auch mehr so nebenbei im Freundeskreis?
Wie kommt man zur sozialen Kompetenz?
Ja, und woher?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man da jetzt jemanden bestimmten verantwortlich machen kann, sondern das ist so, wie jemand also auch genetisch kodiert ist. Das, man hat, bringt ja auch eine genetische Disposition mit, ob man jetzt sehr introvertiert oder extrovertiert ist, ob man sehr sprachbegabt ist. Also eine genetische Disposition hat jeder. Und ich sage es mal vereinfacht, alle Talente, die jemand hat und die individuell ausgebildet werden, prägen die Sozialkompetenz unterm Strich. Also gehen wir mal vom Extrem her, dann kann man es vielleicht am ehesten verstehen. Ein Kaspar Hauser wird wahrscheinlich unter diesen Lebensbedingungen relativ wenig Sozialkompetenz entwickelt haben können. Ich glaube, das ist Konsens. Wenn man das Gegenbeispiel sich vorstellt, dass jemand sich nur in Gruppen aufhält, also gar nie mit sich selber konfrontiert ist, glaube ich, passiert wahrscheinlich das Gleiche, nur anders ausgeprägt. Also ich kann Ihnen da keine befriedigende Antwort liefern. Sozialkompetenz wächst und prägt sich durch den konkreten, das ist ein bisschen sehr allgemein, durch den konkreten Lebenslauf, den jemand hat. Man kann sie aber, wenn man feststellt, dass man vielleicht in der einen oder anderen Ausprägung vielleicht ein bisschen wenig hat, kann man es trainieren. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, was ich persönlich mal erlebt habe im Studium. Da gab es ein Seminar, das hieß, glaube ich, szenische Improvisation, also so eine Art Theater, AG. Ein Thema, mit dem ich nie konfrontiert war und mit dem ich auch nichts zu tun hatte und mit dem ich auch eigentlich nichts zu tun haben wollte. Irgendwelche Szenen darstellen. Das habe ich dann gemacht. Ich weiß nicht mehr, welcher Teufel mich da geritten hat. Und ich habe in diesem Seminar festgestellt, dass ich mir da komplett schwer tue. Das war ich überhaupt nicht gewohnt. War ich einfach nicht gewohnt, war nicht in meinem Erfahrungshorizont. Habe mich dann dadurch gerungen und am Ende hat es mir sogar ganz gut gefallen und habe den Eindruck gehabt, dass ich tatsächlich in dem Bereich sozialer Kompetenz, nämlich mich selber auch ausdrücken auf andere Art als verbal, tatsächlich viel gelernt hatte. Was will ich damit sagen? Wenn Sie Sozialkompetenz ein bisschen ausbilden möchten, dann suchen Sie dosiert soziale Situationen, die Ihnen unbekannt sind und die Ihnen fremd sind. Und die Ihnen vielleicht auch nicht angenehm sind. Es gibt ja den schönen Spruch, die Hunde schnüffeln, Menschen reden. Also wenn man in Kontakt kommt mit wem auch immer, probieren Sie es mal aus. Jemanden, der Ihnen fremd ist, bei einer halbwegs bitte passenden Situation, sonst ist das sozial inkompetent, einfach mit dem Mann ins Gespräch zu kommen. Sie werden in der Regel die Erfahrung machen, dass Sie auf positive Resonanz stoßen. Also das so als bisschen hemmsamig vielleicht, aber ich glaube, so kann man es probieren.
Sie haben eine Frage. Nimmt soziale Kompetenz mit dem Alter zu? Ist das Ihre Frage oder die Prämisse?
Wir müssen eigentlich ältere Arbeitnehmer eigentlich weniger Probleme haben mit Stimmen.
Das ist ja eine unzulässige Verquickung. Also ich glaube,
Sie hören schon, es passt nicht zu seinem Profil, ne, das er angelegt.
Ich würde schon Ihre erste Aussage würde ich in Zweifel ziehen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Also dass man so ein bisschen gesetzmäßig davon ausgehen kann, dass die Sozialkompetenz mit dem Alter zunimmt. Die Erfahrung nimmt mit dem Alter zu. Wenn Sie aber in relativ engen Erfahrungskorridoren sich bewegt haben, dann wird es mit zunehmendem Alter relativ starr. Also dann passiert das Gegenteil. Da werden Sie nicht so, also nicht Sie jetzt, ja. Da wird man nicht sozialkompetenter, sondern man wird eher enger, weil die Angst immer größer wird, sich in fremde, unbekannte soziale Kontexte einzulassen. Und das beantwortet eigentlich die zweite These. Bei den älteren Mitarbeitern spielt nicht die Sozialkompetenz, glaube ich, die Rolle, warum die sich so schwer tun, im Vergleich zu den jüngeren Stellen zu bekommen, sondern die sind teurer, die sind vorurteilsbelegt im Hinblick auf ihre Belastbarkeit und Produktivität. Aber da ist man mittlerweile deutlich weiter in der Erkenntnis, dass das so nicht stimmt. Aber genau das spielt ja dann die entscheidende Rolle, wer passt auf welche Stelle. Also es gibt Stellen oder Funktionen, da passt der ältere, erfahrene Mitarbeiter besser drauf als der junge, weil er einfach weil in der Anforderung mehr Erfahrung gefragt ist. Das wird sich auch auflösen während den nächsten 5 bis 10 Jahren, wird sich da unheimlich viel ändern und es wird offener werden. Also es wird mit Sicherheit deutlich mehr ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiedergeben. Man wird die nicht mit Ende 50 in den Ruhestand schicken, weil man auf das Erfahrungswissen braucht, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung. Und die große Kunst wird es sein, wahrscheinlich, dass man diese total unterschiedlichen Typen Mitarbeiter, die tatsächlich so zusammenbringt in irgendwelchen Teams oder Projektgruppen, dass die vernünftig miteinander arbeiten können. Das wird nicht einfach, weil die Wertestrukturen komplett andere sind. Auch die Fertigkeiten. Also die nachfolgende Generation, zu der gehören Sie auch oder auch Jüngere, haben ein anderes Fähigkeitsprofil, als es noch vor 2 Generationen der Fall war. Sehr, sehr, sehr anders. Beispielhaft viel versierter in kurzzeitiger Flexibilität. Das kommt auch durch die Fertigkeit im Umgang mit den neuen Medien, also insbesondere mit dem PC. Aber schwächer etwas in der Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit. Also jetzt mal ganz plakativ. Das ist ungleich verteilt. Muss man akzeptieren, muss man nicht gut finden, ist aber so. Und deswegen stellt sich die Aufgabe, wie bündelt man leistungsstarke Teams, die auch die verschiedenen Facetten abdecken.
Ja, bitte.
Sie haben ja gerade diese Frage in der einen Richtung beantwortet, ob soziale Kompetenz im Alter
zunimmt oder abnimmt.
Also in Bezug darauf, dass jemand, der vielleicht von Anfang an mit Ängsten oder mit Berührungsängsten auch zu kämpfen hat und sich dem nicht aussetzt, dass er mit zunehmendem Alter vielleicht da auch diese Ängste eher zunimmt, die soziale Kompetenz also nicht zunimmt. Bei jemandem, der aber von Anfang an also sich genau selbst fordert oder sich bewusst vielleicht auch unbewusst also schon von Anfang an eine recht hohe Sozialkompetenz aufweist und dann aber zusätzlich eben auch noch über längere Zeit sich beispielsweise Situationen aussetzt, mit denen er zuvor nicht konfrontiert war. Auf den müsste man eigentlich diese Annahme zutreffen, dass er mit zunehmendem Alter auch seine Sozialkompetenz steigen muss.
Also wer soziale Kompetenzen fortwährend trainiert, weitet sie aus.
Also oder anders gesagt,
ist das Ihr?
Also die eine Problem wäre jemand, der von Anfang an vielleicht über sehr wenig Sozialkompetenz tut, bei ihm auf lange Sicht gesehen vielleicht abnimmt sogar noch, oder die Ängste zunehmen. Und ich würde noch die andere Seite, der da vielleicht gut aufgestellt ist.
Ob sich das dann weiterentwickelt.
Da gut ist gestartet, es, da noch ist besser es, gelandet.
Also das ist wie im Sport oder wie bei der Fachkompetenz. Man muss halt dranbleiben und muss permanent eigentlich üben. Das ist bei der Sozialkompetenz das Gleiche. Also ganz banal, ich würde behaupten, das ist ganz, ganz ähnlich. Also Sie müssen, wenn Sie Sport machen und sportlich sind und ein bestimmtes Leistungsvermögen haben, dann müssen Sie eigentlich immer in gewissen Abständen müssen Sie einfach trainieren. Wenn Sie das nicht tun, lässt die Fähigkeit nach. Und so ist es in der Sozialkompetenz nicht genauso, aber im Bild ganz ähnlich. Wenn man anfängt zu glauben, dass die eigene Weltanschauung die einzige richtige ist, dann sollte man schleunigst auf den Trainingsplatz gehen. Auf den sozialen Trainingsplatz. Dann wird es nämlich schwierig. Und
für die anderen, man selbst fühlt sich wirklich wohl.
Sollten die anderen auf den Trainingsplatz gehen. Genau so, genau, das ist ein guter Ansatz.
Ich hätte auch noch eine Frage. Es hat ja bei einigen Fragen mitgeschwungen, ist soziale Kompetenz lernbar? Also ist sie entwickelbar oder ist das was, was man hat oder was man nicht hat? Und ich habe aus vielen Ihrer Antworten auch rausgehört, man kann es trainieren, man kann es lernen. Und gleichzeitig gab es aber auch bei diesem Beispiel, wenn Sie zwischen mehreren Bewerbern unterscheiden können und einer, dem fehlt jetzt Fachkompetenz, aber das andere hat er, dann nimmt man den, der zu uns passt. Ich hatte vorhin, ich glaube, Kompetenzlandkarte hieß das, wo Sie so mehrere Kompetenzen aufgefächert hatten. Fiel mir auf. Was ist denn jetzt eigentlich bei, oder ich sage es so kurz, habe ich so die Überlegung, ist vielleicht soziale Kompetenz die Summe aus Persönlichkeitskompetenz und Methodenkompetenz? Also braucht man eine bestimmte Voraussetzung, eine bestimmte Haltung, und die muss passen oder nicht? Und vieles andere lässt sich sehr wohl lernen in Form von Methoden, die erlernbar sind.
Also Methodenkompetenz ist ein spezifisches Kompetenzfeld. Da fällt ja so Präsentationstechnik, Moderation, Gesprächsführung, das sind also Techniken. Ja. Sie meinen, dass man quasi persönliche und Methodenkompetenz, wenn man das hat, dass dann dass im Prinzip eine große Schnittmenge zu sozialen Kompetenz da ist. Ja, haben Sie sicher recht. Also da gibt es natürlich, gegenseitige Wirkungsmechanismen. Also wenn jemand, nehmen wir mal das Thema Methodenkompetenz als Gesprächsführung, wenn jemand sehr versiert Gespräche führen kann, ist es natürlich auch in gewisser Weise ein Aspekt der Sozialkompetenz. Oder wenn ich viel mit bestimmten Methoden, Projektmanagement mit anderen Kollegen zusammenarbeite und bin dann auch noch persönlich innovationsfreudig, flexibel, dann fehlt nicht mehr viel zur Sozialkompetenz. Da ist es nicht trennscharf.
Und gleichzeitig aber Methode alleine reicht eben.
Nein, Methode alleine reicht nicht. Und Sozialkompetenz, das hatten wir vorhin noch nicht so differenziert dargelegt, Sozialkompetenz als Teamfähigkeit alleine, als Können, alleine reicht auch nicht, weil immer auch diese persönliche, da haben Sie vollkommen recht, die persönliche Note immer auch mit reinspielt. Also die Authentizität. Und vielleicht das ist ein schönes i-Tüpfelchen, dass wenn ich Ihnen eine Empfehlung geben darf. Üben Sie, trainieren Sie oder begeben Sie sich in fremde, ungewohnte soziale Situationen, aber seien Sie immer sich selber. Das kommt immer, das wirkt immer am besten. Also wenn jemand ein bisschen introvertierter ist, dann ist es halt so. Ja, dann kann man kann die ganz starken Ausprägungen, die kann man immer ein bisschen mildern, wenn man das will, aber der Kern, der bleibt immer der gleiche.
Sie hatten eine Frage, genau.
Ja, das war eigentlich das Wort, was ich heute gelesen habe, soziale Kompetenz, Erfolgsfaktor. Wortwürdig habe ich mir so für mich überlegt, dass es ja in zwei Richtungen funktioniert. Zum einen kann ich Wert legen auf soziale Kompetenz fordern, ohne dass ich tatsächlich weiß, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Ich kann aber auch durch die Anwendung von Worthülsen soziale Kompetenz vorkaufen und
was man nicht damit sprechen kann.
Ja.
Und jetzt möchte ich nochmal den Bogen zum Thema Bewerbung, das ist auch schon ein paar Mal durch den Morgen gespannt. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann bin ich oft mit Fragen konfrontiert, wie drei Stärken und drei Schwächen oder so. Fragen, die jeder im Vorhinein schon kennt und jeder kommt mit vorgefertigten Worten ins Bewerbungsgespräch rein und wendet eben genau diese Worthülsen an, sodass ich mir selbst schwer vorstelle, da noch rauszufiltern, wer hat denn wirklich was auf dem Kasten und wer nicht. Und daher zwei Fragen in zwei verschiedene Richtungen. Erstens, warum werden solche Fragen überhaupt gestellt, wo doch eh jeder weiß, dass er sich darauf vorbereiten kann. Und andersrum, wie kann ich in meiner Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch mich trotzdem so präsentieren, dass ich eben soziale Kompetenz vermitteln kann?
Bitte den Rezeptblock.
Nein, das ist toll. Exzellente Frage. Warum stellt man solche Fragen noch, obwohl man weiß, dass es eh jeder stellt? Um es den Bewerbern leicht zu machen. Das ist jetzt ironisch. Ich sage mal, ich würde diese Fragen nicht mehr stellen. Oder wir stellen diese Fragen in der Regel nicht mehr, weil man natürlich weiß, jedes Bewerbertrainingsbuch hat ja diese Fragen drin. Man muss aber auf der anderen Seite schon durchaus so ins Gespräch kommen, dass Sie sich als Bewerber jetzt nicht unbedingt ausgefragt fühlen und auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Das ist eine Prämisse, das kann man auch anders sehen. Unsere Prämisse lautet, wir setzen Bewerber nicht unter Druck, weil unter Druck kriegen sie keine authentischen Antworten. Das ist eine Prämisse. Ja? Man kann auch, aber auch ein bisschen variieren und mal so eine kurze Drucksituation aufbauen. Also diese Fragen bringen für die Information hinsichtlich der Qualifikation 0,0. Da sind wir uns einig. Zweite Frage, wie können Sie, also da dir es nichts bringt, macht man es natürlich anders. Ja? Und eine professionelle Methode eines Bewerberinterviews ist, Informationen über jemanden zu bekommen, eingebettet in ein sehr angenehmes Gespräch, dass Sie hinterher sagen, das war jetzt ein richtig schönes, angenehmes Gespräch, ich habe mich nicht unter Druck gefühlt, ich weiß aber gar nicht, was der jetzt von mir weiß. Dann ist es wirklich gut. Und jetzt umgekehrte Frage, wie können Sie sich vorbereiten, indem Sie sich wirklich intensiv beschäftigen mit dem Unternehmen, wo Sie sich bewerben, indem Sie sich intensiv beschäftigen mit der Stelle, auf die Sie sich bewerben, indem Sie sich mit dem beschäftigen, was Sie eigentlich erwarten und was Sie wollen. Und wenn Sie das klar, unkompliziert und authentisch rüberbringen im Rahmen dieses Gesprächs, dann haben Sie das Beste getan, was Sie tun können. Trotzdem gebe ich Ihnen auch jetzt noch auch gern noch recht. Sie sagten, die sich das antrainiert haben, kommen dann eventuell, vermitteln ein falsches Bild und kommen durch. Das gibt sogar bei diesen sogenannten Assessment Centern, wo man sogar Übungen macht und mehrere Beobachter. Aber ich kann Ihnen versichern, das hält nicht lang. Das hält nicht lang. Irgendwann kommt es ans Tageslicht, was jemand kann, egal in welchem Kompetenzbereich.
Ich würde da vielleicht noch anschließen. Nehmen wir mal an, das ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber vielleicht gibt es ja nicht nur soziale Kompetenz eines Einzelnen, sondern einer Institution. Ne? Vielleicht hat das Unternehmen eine soziale Kompetenz. Wenn dieses Unternehmen immer Leute nimmt, die zu ihm passen, wie kann es sich dann noch überraschen?
Ja.
Wo kommt das Raue in den Laden, das Querstehende, das Unangenehme? Du hast vorher gesagt, wenn man trainieren will, muss man auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Wie macht das Unternehmen das, wenn es immer Mitarbeiter einstellt, die zu ihm passen? Warum nicht mal ein paar Querköpfe? Oder passen die manchmal auch?
Man versucht das, das ist in der Tat, ist ja komplett richtig, wenn ich immer die gleichen Typen.
Schmeißen doch alle nur noch mit Wattebäuschen.
Dann reproduziert man sich ja permanent selber und die Kultur entwickelt sich tatsächlich nicht weiter. Das ist aber schwer. Das ist schwer, das tatsächlich systematisch zu realisieren. Manche machen das, wir machen das nicht systematisch, aber glaube, sind uns dessen bewusst, dass diese permanente Selbstreproduktion nicht weiterführt und nicht dem Unternehmen auf Dauer nicht gut tut. Also was tut man? Dass man halt so ein bisschen, dass man Abweichungen bewusst toleriert und sich dann auch bewusst ist, ob das hinhaut, so nach dem Motto, ob das hinhaut, da bin ich mir nicht sicher. Aber man muss auch mal so ein bisschen eine andere Typologie vertragen und wir probieren es. Das funktioniert häufig, weil es natürlich auch so eine Assimilation gibt. Ja? Also man bewegt sich ja aufeinander zu und versucht ja miteinander auszukommen. Dann ist es konstruktiv. Wenn es partout nicht funktioniert, dann muss man das beenden. Wobei das auch manchmal passiert, wenn man denkt, das passiert überhaupt nie. Ja? Also es war, sagen wir mal so, die Prognosesicherheit menschlichen Verhaltens ist nicht sehr hoch. Das gilt auch fürs Bewerbungsgespräch. Also jeder langt mal daneben. Und man erlebt da einfach, dass man menschliches Verhalten nicht hundertprozentig prognostizieren kann. Deswegen versucht man es und dann gibt es auch eine Probezeit. Und deswegen kann man auch mal von dem, sagen wir, von dem Standard, den du jetzt gerade formuliert hast, abweichen und sagen, ja, das probieren wir. Sonst laufen dann irgendwann mal alle, wissen Sie, nur ein Satz, das zeigt sich ja auch an der äußeren Kultur. Insofern hat jedes Unternehmen auch die soziale Kompetenz. Wenn Sie in ein Unternehmen gehen, dann gucken Sie sich die Leute an, was sind das für Typen, was sind das für Menschen, sind die alle, tragen die alle anthrazitfarbene Anzüge und blaue Krawatten oder zeigt sich da schon unterschiedliche Kleidungsstile, gibt es tatsächlich unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Frisuren. Es gibt ja durchaus kleinere Unternehmen, die ganz, ganz straight aufgestellt sind, ganz, ganz einheitlich, wo alle gleich aussehen. Kurzhaarig, Anthrazitanzug. Wirklich, es gibt ja. Aber das funktioniert nur, wenn die einen relativ hohen Personalumsatz. Also viele kommen, viele gehen.
Manch Vortrag kommt, manch Vortrag geht. Ich danke herzlich, Herbert Schlotter, für den Einblick in diese Welt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in der nächsten Woche uns wiedersehen oder erst in 2 Wochen. In 2, ne? Nächste Woche ist, glaube ich, nichts. Und in 2 Wochen haben wir, glaube ich, das Thema Unternehmenskommunikation auf dem Plan. Schließt also ein bisschen an. Ja, Ihnen einen schönen Abend, vor allem sozial kompetent.
Bleiben Sie sozial kompetent, genau.
Bitte, danke dir.